Deutschlandfunk, eine Welt.
Mit Susanne Elkafi, willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Eine Welt heute mit einem Schwerpunkt Nahost. 4 Geiseln befreit, in Israel dürfte die Freude groß sein. Dennoch, weiterhin schlechte Nachrichten aus dem Gazastreifen. Alarmierend jetzt auch die jüngsten Ankündigungen über einen möglichen zweiten Krieg. Diesmal zwischen der israelischen Armee und der libanesischen Hisbollah. Alles nur Rhetorik oder de facto und akut eine Kriegsgefahr. Wir wollen mehr erfahren. Thema auch die Reform des Familienrechts in Marokko. Feministinnen erfahren heftigen Gegenwind. Und Timor-Leste, ein Inselstaat, ein Präsident, der ungewöhnlich ist, zugewandt, charismatisch. Einer, der Kinder von der Straße in seinen Pool springen lässt. Im Gazastreifen wird weitergekämpft. Die Zahl der zivilen Opfer steigt, die Not für die Überlebenden nimmt zu. Erneut haben die Vereinten Nationen vor einer tödlichen Hungerkatastrophe gewarnt. Benjamin Netanyahu, Israels Premier, steht unter Druck, aus vielen Gründen. Außenpolitisch, weil der finale Sieg über die Terrororganisation Hamas ausbleibt. Doch der Druck wächst aktuell an weiterer Front. Die Kampfhandlungen im Norden zwischen Israel und der Hisbollah haben zugenommen. Man sei, so Netanyahu, Mitte dieser Woche auf eine, Zitat, sehr intensive Aktion im Norden vorbereitet. Berichten zufolge trainiert Israels Armee auch einen Einsatz von Bodentruppen. Was bedeutet das? Steht ein großer Militäreinsatz unmittelbar bevor? Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Neben den Einschlägen von Raketen, Granaten und Sprengladungen von Drohnen gibt es jetzt auch noch die Feuer im Norden. Vor ein paar Tagen hat es nach erneutem Beschuss auf Flächen von umgerechnet rund 1000 Hektar gebrannt. Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, der sich seit dem 7. Oktober noch nicht oft an der israelischen Grenze zum Libanon hat blicken lassen, war an diesem Dienstag dort, auch um ein Versprechen zu erneuern. Das Land stand hier in Flammen, aber auch im Libanon stand das Land in Flammen. Wer glaubt, er könne uns schaden und denkt, wir würden dabei tatenlos zusehen, macht einen großen Fehler. Wir sind auf ein sehr intensives Vorgehen im Norden des Landes vorbereitet. Auf die ein oder andere Weise werden wir die Sicherheit im Norden wiederherstellen. Darüber, was auf die ein oder andere Weise bedeutet, rätseln Beobachter. Klar ist aber, dass der Handlungsdruck noch einmal zugenommen hat. Nicht nur, weil immer noch mehr als 90.000 Menschen im Norden nicht in ihren Häusern wohnen und weil der Beschuss durch die Hisbollah aus dem Libanon in den letzten Wochen weiter zugenommen hat. Auch die Zahl der Opfer steigt. Am Beginn der Woche war bei einem Drohnenangriff auf den Ort Hurfesh ein Mensch getötet worden, 10 weitere wurden verletzt. Schon seit Wochen wird über einen israelischen Militäreinsatz mit Bodentruppen im Libanon spekuliert, der das Ziel hätte, die Hisbollah von der Grenze zurückzudrängen. Schon jetzt greift Israel fast täglich Ziele im Libanon aus der Luft an. Herzi Halevi, Israels Generalstabschef, deutete bei seinem Truppenbesuch im Norden eine neue Phase an. Wir nähern uns dem Punkt, an dem eine Entscheidung getroffen werden muss. Die Streitkräfte stehen bereit. Seit 8 Monaten greifen wir hier an und die Hisbollah zahlt einen sehr hohen Preis. In den vergangenen Tagen hat die Hisbollah den Beschuss verstärkt. Nach guter Vorbereitungszeit stehen wir bereit. Starke Verteidigung, Bereitschaft für eine Offensive. Wir nähern uns dem Moment einer Entscheidung. Den Berichten zufolge trainiert Israels Armee schon seit Monaten für einen Einsatz von Bodentruppen im Libanon. Gestern erst hatten israelische Medien berichtet, die Regierung in Jerusalem werde eine Aufstockung der einberufenen Reservisten von 300 auf 350.000 Soldaten beschließen. Doch es gibt auch Zweifel, ob eine Eskalation mit der Hisbollah überhaupt machbar ist. Yaakov Amidror, der mal nationaler Sicherheitsberater der Regierung war, sagte im Fernsehsender Kan:
Milchama neged Hisbollah.
Ein Krieg gegen die Hisbollah wäre 10-mal schwerer als ein Krieg gegen die Hamas, sowohl was den Schaden für die israelische Zivilbevölkerung angeht, als auch mit Blick auf die militärischen Fähigkeiten. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne nur einen kleinen Krieg führen, der die Hisbollah Richtung Norden zurückdrängt. Wenn der Krieg beginnt, dann wird es ein großer Krieg. Auch deshalb gibt es immer noch Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Amos Hochstein, der Berater des US-Präsidenten für die Region, war in den letzten Monaten immer wieder Bilder sowohl in Israel als auch im Libanon, um die Bedingungen dafür abzustecken. Ziel wäre ein Grenzabkommen zwischen beiden Ländern, denn die sogenannte blaue Linie, die auf Landkarten als Grenze eingezeichnet ist, ist eigentlich nur ein völkerrechtliches Provisorium. Im Fall der Seegrenzen zwischen Israel und dem Libanon konnte Hochstein im Jahr 2022 ein Abkommen vermitteln. Die Landgrenze ist aber deutlich komplizierter, auch weil Israel auf einem Rückzug der Hisbollah-Milizen besteht. Die UN-Resolution 1701 sieht eine entmilitarisierte Zone bis zum Litani-Fluss, etwa 25 Kilometer nördlich der Grenze, vor. Sie wurde aber nie umgesetzt. Und natürlich hängt das weitere Geschehen im Norden auch mit dem weiteren Kriegsverlauf im Gazastreifen zusammen. Obwohl dort immer noch Dutzende Geiseln in der Hand der Hamas sind, stehen die Zeichen dort nicht auf Waffenruhe. Auch Benny Gantz, der Teil des Kriegskabinetts ist, aber von Benjamin Netanyahu einen Plan für Gaza fordert, sieht beide Themen zusammen. Die größte operative Herausforderung befindet sich an der Nordfront des Landes und die größte moralische Herausforderung im Süden, im Gazastreifen. Deshalb wäre es richtig, am Rand des Krieges die Geiseln zurückzuholen und für die Rückkehr der Bürger des Nordens und ihre Sicherheit zu sorgen und den Staat Israel wieder auf die Bahn zurückzubringen. Daran, dass Regierungschef Netanyahu das Land wieder auf die Bahn bringt, glaubt nur noch eine Minderheit der Israelis. Eine klare Mehrheit aber erwartet Entscheidungen, wie es weitergeht, auch im Norden an der Grenze zum Libanon.
Soweit Jan-Christoph Kitzler. 4 Geiseln, die befreit wurden. Die Freude in Israel dürfte groß sein. Israels Innen- und Außenpolitik in enger Wechselwirkung. Ein Premier, der dennoch weiterhin unter wachsendem Druck steht, auch wegen eines möglichen weiteren Krieges, diesmal gegen die Hisbollah im Libanon. Eben dorthin in den Libanon wollen wir jetzt schauen. Mein Kollege Martin Durm ist mit frischen Eindrücken und Einschätzungen zurückgekommen. Ich habe mit ihm vor der Sendung sprechen können über die andere Konfliktpartei, die Hisbollah, über deren Stärke, Taktik und Ziele. Doch zuerst habe ich ihn gefragt, wie sich die Lage im Südlibanon darstellt für die Menschen dort.
Naja, sie ist im Grunde gar nicht so anders, wie die Lage für die Zivilisten auf der israelischen Seite ist. Sie müssen sich vorstellen, in der Nähe der Demarkationslinie haben bislang etwa 80 bis 100.000 libanesische Zivilisten gelebt. Bislang, damit meine ich, bis vor 8 Monaten. Die alle mussten nun ihre Dörfer in den vergangenen Wochen und Monaten verlassen, sind zu sogenannten Displaced Persons geworden, also zu Vertriebenen im eigenen Land. Die Dörfer sind entvölkert, teils zerstört. Wenn von einer Pufferzone die Rede ist, und da liegen eben diese Dörfer, dann ist das eben ein zerklüftetes Bergland. Es sollte eigentlich entmilitarisiert sein. In Wirklichkeit ist es aber das eigentliche Kampfgebiet, dort hat die Hisbollah ihre Waffendepots und dort finden dann auch die Gefechte zwischen israelischer Armee und Hisbollah statt.
Der israelische Generalstabschef deutet den Beginn einer neuen Phase an. Wie positioniert sich der Libanon oder müssen wir eher sagen, die islamistisch-schiitische Hisbollah?
Ich glaube, man muss eher sagen, die Hisbollah, der Libanon hat im Grunde derzeit gar keine funktionsfähige, handlungsfähige Regierung, nur eine geschäftsführende. Es gibt seit über 2 Jahren keinen Präsidenten mehr und es ist gar keine Frage, dass der eigentliche Machthaber im Libanon die Hisbollah ist. Sie hat eine klare Haltung zum Gazakrieg. Sie mischt sich nicht ein in die Details der Verhandlungen, aber sie sagt, wir werden so lange Israel an seiner Nordgrenze attackieren, solange es den Gazakrieg führt. Und wenn der endet, dann werden auch wir unsere Angriffe einstellen. Unausgesprochen heißt das aber auch, die Hamas darf nicht vernichtet werden, denn aus Sicht der Hisbollah ist sie ein strategischer Verbündeter. Sie ist Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Die Hamas ist eben für die Hisbollah ein Alliierter, auf den man nicht verzichten möchte.
In Deutschland wird die Hisbollah als Terrororganisation bezeichnet. Der Libanon-Krieg von 2006 brachte der Hisbollah dagegen viel Ruhm im eigenen Land ein, auch von Seiten der Christen, eben als einziger Kraft, die Israel die Stirn hätte bieten können. Wie steht es heute um den Rückhalt in der libanesischen Gesellschaft?
Ja, ich glaube, der Ruhm, von dem Sie eben geredet haben, der ist wirklich mit den Jahren deutlich verblasst. Die Hisbollah wird von vielen Libanesen inzwischen als Teil dieses korrupten Geflechts wahrgenommen, das sich über den Libanon ja seit Jahrzehnten legt. Die Glorie ist dahin. Sie ist zwar der eigentliche Machthaber, aber sie übernimmt eben nur politische und soziale Verantwortung für ihre schiitische Klientel, nicht für das ganze Land, das von einer Inflation gepeinigt ist. Die Währung ist zerfallen. Wenn Sie im Libanon einkaufen gehen, zahlen Sie mittlerweile mit Dollar, weil die heimische Währung so gut wie nichts mehr wert ist und nicht mal mehr in die Plastiktüten passt, die man in die Supermärkte reinschleppt. Die Christen und die Sunniten, die fürchten, dass sie wegen dieser zweiten Front im Südlibanon eben in einen Krieg reingerissen werden können, den sie nicht wollen, dass die Hisbollah letztendlich gegen Israel wegen des Gaza-Krieges einen Konflikt anzetteln würde. Das kommt eben bei den anderen großen konfessionellen Gruppen im Land, Christen und Sunniten, gar nicht gut an.
Schauen wir auf den Iran. Der Iran gilt als Krake mit vielen Armen, als Auftraggeber auch der Hisbollah. Ist das zutreffend? Nimmt Generalsekretär Hassan Nasrallah seine Befehle tatsächlich aus Teheran entgegen?
Also Hassan Nasrallah ist mit Sicherheit kein purer Befehlsempfänger. Tatsache ist, es gibt eine enge politische und militärische Bindung. Wenn der Iran die Hisbollah nicht mit Waffen und Waffensystemen beliefern würde, wenn er sie auch nicht finanzieren würde. Also das ist schon eine deutlich spürbare Abhängigkeit vom Iran. Dazu kommt auch die religiöse Bindung. Man folgt dem iranischen Konzept der Herrschaft der Rechtsgelehrten. Das eigentliche geistliche Oberhaupt ist der iranische Revolutionsführer Khamenei. Die Hisbollah wurde vom Iran letztendlich auch während des Bürgerkrieges gegründet, aber sie ist eben kein Geschöpf, sie ist nicht der Büttel des Iran, sondern Hassan Nasrallah, der Hisbollah-Generalsekretär, trifft durchaus eigenständige Entscheidungen. Und ich glaube, wenn Entscheidungen getroffen werden über Krieg und Frieden, über Krieg mit Israel womöglich auch, dann geschieht das in Abstimmung, aber nicht einfach auf den Befehl des Iran hin, dass man jetzt sozusagen die Hisbollah von der Kette lässt.
Was wissen wir denn über die militärische Stärke der Hisbollah? Wäre es tatsächlich ein großer Krieg? Sollte er begonnen und geführt werden?
Ja, das wäre auf jeden Fall. Das hat man ja auch gehört an der Bemerkung des israelischen Militärs, der gesagt hat, sie ist 10-mal stärker als die Hamas. Sie ist wahrscheinlich noch mehr als 10-mal stärker. Die Hisbollah verfügt geschätzt über etwa 150.000 Raketen. In ihren Depots gibt es auch sogenannte Lenkraketen, gegen die auch der Iron Dome wenig ausrichten könnte, vor allem dann, wenn Schwärme über Israel abgefeuert würden und die wären kaum abzufangen. Sie hat außerdem 60 geschätzt, bis zu 80.000 Kämpfer, die eben nicht nur trainiert sind, sondern auch einschlägige Kriegserfahrung gesammelt haben, vor allem eben während des syrischen Bürgerkrieges. Der Iran würde auch nicht prinzipiell nicht zulassen, dass Israel die Hisbollah vernichtend schlägt, denn die Hisbollah ist letztendlich das entscheidende Abschreckungsinstrument, das der Iran gegen Israel jenseits seiner Grenzen ins Feld führen kann. Und für Israel ist das Signal klar, wenn wir in Israel entscheiden, iranische Atomanlagen anzugreifen, dann wird die Hisbollah zurückschlagen im Auftrag des Iran. Das ist eine klare Nachricht, die der Iran immer wieder an Israel schicken will und die man dort auch, glaube ich, verstanden hat.
Also doch mehr Rhetorik von Seiten Israels?
Das ist schwer einzuschätzen. Wir befinden uns da eben im Bereich des Spekulativen. Ich glaube aber, die meisten politischen Beobachter im Libanon, auch was die Experten angeht, an der American University of Beirut, alle sehr erfahrene Analysten, sie alle sagen, die Hisbollah wird den Teufel tun und in den Krieg gegen Israel ziehen. Sie kennt durchaus ihre Grenzen, sie weiß aber auch genau, dass sie Israel sehr, sehr wehtun könnte. Man geht eher davon aus, wenn es zu einem großen Krieg kommt, dann kommt der entscheidende Schlag von der israelischen Seite. Und das ist ja auch das, was sich derzeit eher im Demarkationsgebiet zusammenbraut.
Soweit Martin Durm. Die Hisbollah, so seine Analyse, ist militärisch stark, hat Iran an ihrer Seite, will Israel Schwächen, doch keinen großen Krieg. Die neue Phase, sie wird von Israel angekündigt. Ob aus Rhetorik und Kriegsvorbereitung mehr wird, dürfte sicher auch davon abhängen, wie sehr sich der israelische Premier zum Handeln gezwungen fühlt. Weltweit führen Frauen einen Kampf für die Gleichberechtigung. Ihnen gegenüber stehen Kräfte, die an ihrer Weltordnung festhalten wollen. Sie sind traditionalistisch, erzkonservativ, fundamentalistisch. Seit Monaten ringen auch in Marokko Progressive und Erzkonservative um die richtige Weichenstellung. Es geht um die Reform des Familienrechts. Sie wurde vom König angeordnet. Doch es gibt starken Widerstand aus islamistischen Kreisen. Noch mehr Aktivistinnen sprechen von massiver Bedrohung in sozialen Netzwerken. Sie setzen sich zur Wehr, nicht ohne Erfolg. Dunya Sadaki hat mit ihnen sprechen können.
Farah Elbaz schüttelt immer noch verärgert den Kopf, wenn sie an den Shitstorm im Internet denkt. Sie hat lange, glatte, dunkelbraune Haare und eine schwarze, markante Brille. Elbaz ist Journalistin bei Med Radio, einem privaten Radiosender, der im Netz eine Videotalkshow betreibt, die Elbaz moderiert. Nach einem Interview wurde sie online angegriffen.
Leute haben mich in YouTube-Videos und bei Facebook verlinkt. In einem kurzen Video sagte er über mich: Du bist unanständig gekleidet, deine Brust ist sichtbar. Hast du keine Eltern? Ich war geschockt, weil ich trage, was alle marokkanischen Frauen tragen. Ich war in Arbeitskleidung. Leute haben mir Nachrichten geschickt und gesagt, das sei eine Lektion für mich. Ich hätte keine Scham. Andere sagten, ich greife den Islam an und sei eine Ungläubige.
In dem Video, um das es geht, trägt Elbaz ein schwarzes T-Shirt, darüber einen langen beigen Blazer und eine lange schwarze Hose. Im Gespräch mit einem Gast, einem Musiker, spricht die Journalistin einen Disput zwischen dem Gast und einem erzkonservativen Prediger an, der den Musiker für seine Art zu singen kritisiert. Der Prediger richtet sich nach Ausstrahlung der Show an Elbaz. Es folgt ein Shitstorm im Internet, vor allem angeführt von Konservativen und Islamisten. Farah Elbaz macht das irgendwann Angst. Sie zieht vor Gericht wegen Diffamierung.
Irgendwann war ich so weit, dass ich dachte, es könnte mir etwas Schlimmes passieren, wenn ich rausgehe. An einen belebten Ort, auf dem Markt, wo Leute mich erkennen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schweige, wird dieser Mann auch andere diffamieren. Das hat er auch schon getan. Ich bin nicht die Erste. Ich habe mich so verachtet gefühlt. Er verachtete mich, weil ich eine Frau bin. Als ob, weil ich eine Frau bin, ich nicht so einen öffentlichen Platz einnehmen kann. Deshalb habe ich mir gesagt, ich muss das jetzt angehen, um so etwas aufzuhalten und damit es anderen auch eine Lehre sein kann.
Farah Elbaz gewinnt vor Gericht. Der Angeklagte wird wegen Diffamierung zu einer Bewährungsstrafe und Geldbuße verurteilt. Für Elbaz ein Sieg, auch für andere betroffene Marokkanerinnen, sagt sie. Seit Ende März schlagen nämlich vor allem viele Frauen Alarm, die zu gesellschaftlichen Themen im Land öffentlich ihre Stimme erheben. Im Netz kursieren Listen mit 22 Namen von Aktivistinnen. Sie würden massiv bedroht, erzählt eine von ihnen, die Aktivistin Zineb Feziki.
Ich bekomme sehr konkrete Morddrohungen. Am Anfang habe ich mir gesagt, ich erhalte Drohungen ja regelmäßig, bis ich erfahren habe, dass auch andere Feministinnen dieselben Drohungen von denselben Leuten erhalten haben. Was dieses Mal anders ist, ist, dass diese Feministinnen an ihrem Arbeitsort oder über ihre Kinder Drohungen erhalten. Das sind verstörend konkrete Morddrohungen. Das hat natürlich viele auf dieser Liste in Panik versetzt.
Konkrete Informationen, wo Kinder der Betroffenen zur Schule gehen, Drohungen, sie vor den Kindern zu ermorden. Ein Anschlag ähnlich wie damals bei Charlie Hebdo. Die Liste der Drohungen gegen die Aktivistinnen ist lang. Der Hintergrund der Hasswelle? Seit Monaten wird in Marokko über die Reform des Familiengesetzes diskutiert. Die neuen Gesetzestexte sollen Frauen mehr Gleichberechtigung geben. Die Reform ist eine königliche Anordnung für die Regierung. Die sogenannte Mudawana hinkt der modernen Verfassung von 2011 hinterher, die Männer und Frauen in Marokko gleichstellt. In der Gesellschaft wird sie von Konservativen und Liberalen heiß diskutiert. Auch Anwältin Rizlan Memouni gehört zu den Frauen, gegen die sich der Hass richtet. Sie hat einen Verein gegründet, der die Gleichberechtigung von Müttern und Vätern fordert. Sie glaubt, mit den Drohungen versuchten die Täter, weibliche Stimmen, die in Marokko öffentlich immer wieder zu Wort kommen, mundtot zu machen.
Was wichtig ist zu betonen, uns damit zum Schweigen zu bringen, wird nicht gelingen. Aufgeben ist keine Option. Die meisten auf der Liste sind bestimmter denn je. Es gibt eine große Schwesternschaft. Damit haben die Autoren dieser Drohung wohl nicht gerechnet. Aber gerade entsteht eine richtige schwesterliche Bewegung, wo wir uns mehr umeinander sorgen, als jede Einzelne um sich selbst. Wir hoffen, dass das ein Vorbild für andere sein kann, von denen wir wissen, dass sie ignoriert werden, die vielleicht auch nicht die Mittel oder das Wissen haben, um Gerechtigkeit einzufordern. Wir denken an sie und für sie gehen wir bis zum Äußersten.
Rizlan Memouni und andere betroffene Frauen haben in Marokko Anzeige erstattet. Die größte Herausforderung ist jetzt für die marokkanische Justiz, herauszufinden, wer konkret hinter den anonymen Drohungen steckt.
Soweit Dunja Sadaki aus Rabat. Eine Reform des Familienrechts, sie wäre die Reform der Reformen mit immensen Folgen für die arabischen Gesellschaften. Osttimor. Amtlich heißt das Land Demokratische Republik Timor-Leste. Wir wollen es orten. Es ist ein Inselstaat in Südostasien, im Norden liegt Indonesien, im Süden Australien. Heute etwa 1,5 Millionen Einwohner. Eine Demokratie. Mit einer Geschichte, die von Fremdherrschaft geprägt ist. 450 Jahre herrschten die Portugiesen, dann kurz nach Ausrufung der Unabhängigkeit 1975 besetzte Indonesien das Land, blieb 24 Jahre lang. Der friedliche Weg in die Unabhängigkeit, er wird mit dem Friedensnobelpreis gekrönt. Zwei Namen, zwei Preisträger, Bischof Belo und José Ramos Horta. Ramos Horta prägt auch heute die politischen Geschicke seines Landes, ist Präsident von Timor-Leste. Ein nahbarer Amtsträger. Jennifer Johnston hat ihn kennenlernen können.
Der Präsident mischt sich unter das Volk. José Ramos Horta tut dies wortwörtlich. Auf dem Nachtmarkt in Timor-Lestes Hauptstadt Dili sitzt er auf einem weißen Plastikstuhl vor einer Straßenküche, umringt von Kindern. Sie wollen ihm ihre bunten Ballons verkaufen und halten sie ihm entgegen. Er gibt stattdessen einer Frau, die Saté-Spieße und Reis verkauft, einen 100-Dollar-Schein. Dafür soll sie den Kindern etwas zu essen machen. Ein Mädchen setzt sich neben den Präsidenten an den Tisch auf einen der Plastikstühle.
Sie ist 9 Jahre alt, aber sie sieht jünger aus. Das ist das Problem mit der Unterernährung. Die Kinder sind oft klein für ihr Alter.
Das Mädchen schaut ihn schüchtern an. Er gibt ihr einen Reiskuchen und Fleisch von seinem Teller.
Well, I enjoy mixing with these common people.
Ich mische mich gerne unter die Leute und das einfache Volk. Sie freuen sich über die kleinen Dinge, freuen sich einfach, dass ich da bin, dass ich etwas von dem Kram kaufe, den sie verkaufen, und sie etwas Geld machen.
They're selling, they make some little money.
Timor-Leste hat mehr als 20 Jahre nach seiner Unabhängigkeit zwar Frieden, aber die Wirtschaft läuft noch nicht rund. Viele Kinder hungern. Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Was er hier ausgebe, sei sein privates Geld, betont er. Auch in seinen Palast können Kinder ein- und ausgehen. Sie bekommen dort mittags eine warme Mahlzeit, können in den Pool springen. Präsident José Ramos Horta ist heute 74 Jahre alt. Er war eines der prominentesten Gesichter im Unabhängigkeitskampf seines Landes von 1975 bis 1999, machte international auf die Lage in Timor-Leste aufmerksam. Schätzungsweise 200.000 Timoresen kamen während der indonesischen Besatzungszeit ums Leben. Ramos Horta verlor über die Jahre 4 seiner 11 Geschwister. Er trotzte Verfolgung und Exil und lobbyierte bei den Vereinten Nationen in New York, im Weißen Haus und internationalen Organisationen, um auf die Situation in Timor-Leste aufmerksam zu machen. Für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die Unterdrückung durch Indonesien erhielt er 1996 den Friedensnobelpreis, zusammen mit einem katholischen Bischof. Einer, der Ramos Horta seit den 70er Jahren kennt, ist der Anthropologe Shepard Forman. Als Doktorand kam der Amerikaner damals für seine Forschung nach Timor-Leste, traf gleich in den ersten Tagen Ramos Horta, der damals noch Journalist werden wollte.
Very bright, energetic.
Ein sehr intelligenter, energiegeladener, ambitionierter junger Mann.
Young man.
Erinnert sich der heute 86-jährige Forman.
He knew with clarity what he had to do.
Er wusste genau, was er machen musste, um seine Ziele zu erreichen. Er wusste, seine Position und Fähigkeiten bestmöglich auszunutzen. Nicht für sich selbst, aber für Timor und die Menschen in Timor.
Wenn Ramos Horta später in New York war, übernachtete er häufig bei Forman, schlief im leerstehenden Kinderzimmer. Am nächsten Morgen fuhr er zu den UN, nutzte das Telefon für internationale Anrufe. Auch 1999 war er bei Shepard Forman, in der Woche nach dem Referendum zur Unabhängigkeit. Es waren blutige Tage, in denen tausende Timoresen von pro-indonesischen Milizen getötet wurden und fast 70% der Infrastruktur des Landes zerstört wurde. Erst als der UN-Sicherheitsrat eine Friedenstruppe ins Land schickte, konnte die Gewalt eingedämmt werden.
It was a terrible week, but he was steady.
Es war eine schreckliche Woche, aber selbst in diesen dunkelsten Zeiten hat José es immer geschafft, sich seinen unglaublich guten Humor zu bewahren. Er kann wundervoll charmant und humorvoll sein. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie hoch meine Telefonrechnung damals war, aber sie war außerordentlich zu dieser Zeit.
Wenn Shepard Forman in Timor-Leste zu Besuch ist, organisiert ihm der Präsident ein Auto. Ramos Horta liebt Autos und bastelt gerne selbst daran herum. Er sitzt auch gerne selbst am Steuer und düst mit seinem militärgrünen Jeep durch die Hauptstadt Dili. Mit verspiegelter Pilotensonnenbrille und buntem Hemd erfüllt er alles, nur nicht das Klischee eines distanziert reservierten Staatsoberhaupts.
For me, I care about being president.
Ich bin gerne Präsident, weil ich so mehr Einfluss habe. Aber der Titel und das Protokoll, das ist mir egal.
I really don't care about the title and the protocol.
3 Jahre ist Ramos Horta noch im Amt. In der Zeit will er vor allem die Situation von Kindern und Frauen in Timor-Leste verbessern. Noch einmal antreten wolle er auf keinen Fall. Jetzt sei die junge Generation dran.
Jennifer Johnston über einen ungewöhnlichen Mann, einen ungewöhnlichen Präsidenten. Und das war unser Auslandsmagazin, heute mit einem Schwerpunkt Nahost und diesen weiteren Schauplätzen Marokko und Timor-Leste. An dieser Stelle ein Programmhinweis, heute Abend um 18.40 Uhr der Hintergrund. Jung, divers, politisch interessiert. Wie ticken die jungen Wähler in den USA? Abrufbar, auch digital, in unserer Deutschlandfunk-App. Haben Sie Dank fürs Zuhören, fürs Mitkommen, fürs Interesse am Ausland und an der Welt. Ich bin Susanne Elka-Fief und wünsche einen schönen Nachmittag.